Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Das ist wirklich viel zu vereinfachend, wenn man sagt, das war die Frauenklasse in Anführungszeichen, ja. Oder man sagt einfach, das waren echt klasse Frauen, ne, die das gemacht haben, wenn man jetzt das mal so ein bisschen wendet, ja. Die das vollbracht haben, ne? Und die haben sich dann eben da auch, ja, materiell um das Bauhaus verdient gemacht, ja, weil die da wirklich viel erwirtschaftet haben auch damit.
Dieses Mal treffe ich mich zum Gespräch mit Frau Dr. Monika Kaiser, freiberufliche Kunsthistorikerin, Kuratorin und, was in diesem Falle ganz besonders wichtig ist, als Vermittlerin an der Stiftung Bauhaus Dessau unterwegs, freiberuflich. Und sie ist die Frau, die die Idee hatte und die viele Arbeit, nämlich mit der Umsetzung dieser Themenführung, auf die wir heute unseren Fokus legen. Sie machen diese Themenführung, weil die Frauen Ihnen schon immer am Herzen liegen.
Genau, so ist es. Also die begleiten mich eigentlich mein ganzes berufliches Leben lang. Auch schon im Studium bin ich drauf gestoßen. Das war in einer Zeit, in der eben diese Themen auch an der Uni schon wichtig waren, in Marburg, wo ich studiert habe, und danach, auch wenn ich am Museum war oder auch für Vereine gearbeitet habe, war das immer ein wichtiger Bezugspunkt. Und das hat letztendlich auch dann dazu geführt, dass ich dann auch ein Thema genommen habe für meine Doktorarbeit, wo es auch um das Thema Frauen geht, nämlich Künstlerinnenausstellung der 70er und 80er Jahre.
Wir haben uns getroffen hier im Bauhausmuseum Dessau, weil zu dem großen Schatz, der hier an Bauten, aber auch an Sammlungsobjekten der Stiftung vorliegt, ganz zielgerichtete thematische Sonderführungen zu den Frauen am Bauhaus angeboten werden. Und das passt ja perfekt zu unserem Frauenorte-Projektansatz, dass die Frauen nicht nur eine Fußnote der Bauhausgeschichte oder der Geschichte sind, sondern zum Ansatzpunkt gemacht werden. Also solche Fragen wie: Wer war hier? Was hat welche Frau getan? Und vor allem, welche Spuren gibt es? Vermutlich sind Sie, Frau Dr. Kaiser, auch mit einem ganz ähnlichen Ansatz ans Konzipieren dieser Sonderführung herangegangen. Und vielleicht verraten Sie uns erstmal, welche beiden Führungen hier jetzt als Gruppenführung angeboten werden.
Das tue ich gerne. Also das Ganze hat sich auch über mehrere Jahre entwickelt, muss man sagen. Das Erste, was ich da gemacht habe im Rahmen des Kurt-Weil-Festes, und das habe ich natürlich dann auch in Abstimmung mit der Stiftung Bauhaus, weil das ja in die Liegenschaften der Stiftung Bauhaus reinging, getan. Und dann kam von der Stiftung Bauhaus, die Frau Prag insbesondere, die hat gesagt, ja, wollen Sie denn nicht mal so eine Themenführung machen? Und es gibt ja das Bauhaus-Jubiläum jetzt bald. Ich hatte das ja eigentlich schon im Kopf alles, und dann ist das offiziell tatsächlich so gelaufen, dass ich das also dann als Leitfaden entwickelt habe. Mir war dabei auch wichtig, dass das Thema nicht nur bei mir bleibt, sondern dass das sich verstetigt und auch öffentlich angeboten wird. Also dass also auch Leute, die von außerhalb kommen, das sozusagen über die Stiftung Bauhaus dann auch wahrnehmen können und dass auch andere das machen.
Welche Themen, frauenspezifischen Themen, werden denn jetzt als Gruppenführung angeboten?
Es ist so, dass es also speziell für das Bauhausmuseum, was ja im Hinblick auf die Schülerinnen und auch Meisterinnen des Bauhauses eigentlich schon relativ gut aufgestellt ist, dass es da einen speziellen Zugang eben gibt, wo Exponate rausgegriffen werden, die eben von Frauen gemacht worden sind, ne? Dass die besonders hervorgehoben werden, dass auch Frauen, die eine Sonderrolle einnehmen, wie zum Beispiel Marianne Brandt, die sehr gut präsentiert ist, auch nochmal anderweitig dargestellt wird, das Phänomen Künstlerinnen oder auch Frauen, die also ins Bauhaus ja in Massen gekommen sind, am Anfang in Weimar, ne, wie sich das dann verstetigt, ja, dass man das mal in den Blick nimmt, ne, und dass man nicht diesen, sagen wir mal, einfachenden Blick darauf nimmt und sagt, ja, die Frauen sind da rausgedrängt worden aus den Klassen, ja, so wie das häufig dann eben, das stimmt natürlich, aber man muss ein bisschen genauer vielleicht auch hingucken, ne, wie ist das passiert, wie sind diese Prozesse abgelaufen, wie wichtig sind auch Frauen nachher in der Retrospektive auf das Bauhaus, ja, also insofern, als sie Dinge auch bewahren und der Öffentlichkeit auch wieder zugänglich machen.
Da wollen wir jetzt mal nicht weiter was verraten, weil dieser Podcast soll ja eigentlich nur darauf aufmerksam machen, dass es diese Möglichkeit gibt, dass man sich also dieser Geschichte, der Frauengeschichte des Bauhauses auch auf diese Art nähern kann. Und da wollen wir nur neugierig machen. Das wollen wir heute mit diesem Gespräch machen. Dazu sind wir tatsächlich dann auch nochmal in die Versuchsstätte, wie es ja heißt, in den großen Ausstellungsraum gegangen. Das werden Sie spätestens dann merken, liebe Zuhörende, wenn es etwas anders im Raumklang ist, wenn es vielleicht auch mal dort und dort brummt oder auch mal ein Handy klingelt. Das sind dann so kleine Splitter, die aber sozusagen nur als Hörprobe dienen sollen, um damit Sie wissen, was Sie zum Beispiel erwartet, wenn Sie sich auf diese Spurensuche begeben. Und da kann man eben, wie gleich zu hören sein wird, eben auch bestimmte Exponate herausgreifen bei der Führung und darüber dann nochmal ein bisschen was erzählen. Und so eine kleine Hörprobe schließt sich jetzt hier gleich an. Mhm.
Ja, und wir gehen jetzt hier an diesen tollen Exponaten vorbei aus der Webereiwerkstatt. Also da hat die Sammlung hier Stiftung Bauhaus Dessau sehr viel zu bieten. Da kann man sich über einzelne Weberinnen informieren und die Exponate sind zwar in der Vitrine hier lichtgeschützt, deswegen nicht so angestrahlt, ja, weil die natürlich sehr empfindlich sind, gerade dass die ausbleichen, die Farben verbleichen. Die haben dann in den Anfängen eine Frauenklasse gegründet, wo sie dann als Frauen zusammengearbeitet haben. Das war aber nicht nur ausschließlich Weberei, sondern das war wirklich damals in den Anfängen noch gemischt. Und das hat sich dann immer stärker in diese Richtung entwickelt, dass es in den Bereich Weberei hineinging. Und man muss dabei einfach sagen und im Auge behalten, dass sie da was Eigenständiges auch gemacht haben. Also die haben tatsächlich ganz neue Webereitechniken auch entwickelt, ja, und auch dann mit dem Schritt nach Dessau auch eigentlich den Schritt ins Design hineingemacht damals mit der Webereiklasse. Und das wird leicht so abgetan, so von wegen, das ist die Frauenklasse, ne? Oder wenn man dann den Spruch hört von Oskar Schlemmer, wird dann so despektierlich dargestellt. Aber es ist wirklich eine großartige Leistung gewesen. Ja, eben von den Frauen erbracht.
Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja nicht nur seitens der künstlerischen oder Designtätigkeit, sondern auch im wirtschaftlichen Aspekt für das Bauhaus. Denn das, glaube ich, war ja auch eine der erfolgreichen industriell produzierten Ergebnisse aus dem Bauhaus hier.
Ja, das haben Sie richtig in Erinnerung. Da haben wir auch in der Ausstellung ein sehr schönes Exponat, das können wir uns gleich nochmal anschauen. Das wurde zum Teil auch von den Weberinnen kritisch gesehen, gesagt haben, wir produzieren ja nur noch, ne? Soll eben produziert werden für die Industrie und es bleibt zu wenig Zeit für die kreative Arbeit, für die Entwicklungsarbeit. Können wir hier sehen, nämlich und gerade von dieser Weberin, die dann später in der DDR gelebt hat und einen großen Teil ihres Nachlasses hier in diese Sammlung gegeben hat. Das ist Grete Reichert, die hat in Erfurt später gelebt und auch selbstständig dort gearbeitet. Und von ihr gibt es hier so eine Collage aus den 20er Jahren. Wie weben? Sie brauchen moderne Qualitätsarbeit, das Bauhaus übernimmt, ja, und da ist eben der Werkmeister, der dann sagt, Tempo, Tempo, ne, also ihr müsst, die haben tatsächlich an den Webstühlen richtig Meterware auch produziert, ja, quasi, und das sieht sie eben auch hier kritisch, ne, sie sagt, da bleibt eigentlich, also hier steht ja Erziehung am Fließband, ne, da bleibt eigentlich die Kreativität, die ja gesehen haben in dieser Arbeit, das war ja für die Frauen eine kreative Arbeit, ne? Und das gerade dieses Handwerkliche, dass sie sagen, man entwickelt das sozusagen aus dem Gefühl heraus für die Materie, das blieb dabei auf der Strecke. Ja, und das haben die kritisch gesehen. Aber sie waren wirtschaftlich erfolgreich. Also das ist tatsächlich so, ja.
Und damit sozusagen ihren Beitrag zum Fortbestand des Bauhauses als solches ja auch geleistet. Und darüber erfährt man, wenn man diese Führung, genau, diese thematische Sonderführung zu den Frauen am Bauhaus im Bauhausmuseum Dessau, genau, sich interessiert dafür. Und die zweite Führung hat ja anderen sehr anders verortet.
Ja, genau, die ist auf die Meisterhäuser zugeschnitten. Und deswegen, weil ja die Meister nicht alleine gelebt haben in diesen modernen, neu konzipierten Bauten, die ja spektakulär gewesen sind in der damaligen Zeit, Bauten der Moderne, eine Vision eines modernen Lebensstils, der auch für Frauen neue Möglichkeiten eröffnet hat. Also, dass man gesagt hat, naja, die Privatsphäre wird weitestmöglichst rationalisiert, ne? So dass dann eben weniger Arbeit im Privatraum anfällt. Und wie haben die Frauen das gelebt dort mit den Meistern zusammen? Denn die Ateliers waren ja nicht für sie zugeschnitten. Ne? Das war ja wirklich diese Atelierwohnungen oder Häuser, wo eben der Künstler dann zu Hause arbeiten konnte und ja, das moderne Leben gelebt hat.
Also im Grunde pro Meisterhaus so, oder Doppelhaus dann die jeweilige Paarbeziehung, Paarkonstellation, was ist darüber übermittelt und was kann man eben in dem Zusammenhang, wenn man mal den Fokus auf die Frauen setzt, was ist dazu erzählen, was ist dazu?
Ja, und da gibt es eben sehr unterschiedliche Paarkonstellationen, was sehr interessant ist. Also es gibt einerseits diejenigen mit Familie und die Paare, die ohne Kinder gelebt haben. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Dann natürlich auch immer diese, sind ja Paare, die dann zum Teil auch in zweiter Ehe zusammengelebt haben oder sich dann später auch getrennt haben. Ja, wie wirkt sich das dann vielleicht auch aus, ne? Also die Ise Gropius ist ja zum Beispiel eine sehr wichtige Figur gewesen fürs Bauhaus per se, aber ist die zweite Frau von Walter Gropius. Was hat sie da für eine Rolle eingenommen als, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Hausfrau? Ja, also repräsentierte sie diesen modernen Lebensstil nach außen hin, sie hat sehr viel fürs Bauhaus getan. Ja, was alles anzuerkennen ist, aber man muss natürlich auch sehen, unter welchen Bedingungen die Frauen das gemacht haben. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel auch an die Lucia Moholy denkt, die ja sich dann später getrennt hat von ihrem Partner Laszlo Moholy-Nagy, oder die Beziehung ging zumindest auseinander, und wie das dann in der Weiterentwicklung war. Ja, also sie, die ja auch diese fotografisch wichtigen Arbeiten fürs Bauhaus gemacht hat in der damaligen Zeit, in der Dessauer Zeit, ne? Tür an Tür mit dem Ehepaar Gropius gelebt hat und wie sich das dann später sie um ihre Arbeit kämpfen musste, dass sie anerkannt wurde. Ja.
Nach diesem Einblick auch über die Entstehungsgeschichte beziehungsweise welche Führungen jetzt an sich angeboten werden, lassen Sie uns, liebe Frau Dr. Kaiser, nochmal exemplarisch 2, 3 Aspekte herausgreifen. Denn mehr wollen und können wir auch nicht, aber in der kurzen Zeit. Und wie gesagt, wir wollen neugierig machen. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt ja mittlerweile eine wachsende Zahl an Publikationen oder auch filmische Aufarbeitungen, Dokumentationen zur weiblichen Seite der Bauhausgeschichte. Vielleicht ganz kurz nochmal zum Einstieg eine kurze Einordnung, in welchen Größenordnungen wir jetzt auch gerade uns beschäftigen oder reden, über welche Größenordnung. Da würde ich mal einen Blick in die Statistik werfen und wie immer Quellenangaben und Literaturtipps sind dann im Podcast-Blog aufgeschrieben. Frauen am Bauhaus, welche Größenordnung hat das? Denn während im Gropius-Manifest von 1919 ja noch geschrieben steht, dass alle Personen unabhängig von Alter und Geschlecht bei entsprechender Eignung aufgenommen werden würden, war ja die Realität über die Bauhauszeit insgesamt doch eine andere. Und ich würde jetzt ja auch gerne zusammenfassen, nicht nur die Dessauer Zeit und die Weimarer Zeit, sondern wirklich bis nach Berlin von 1919 bis 1933 gab es 1253 Studierende am Bauhaus, also Studentinnen und Studenten, aber darunter sind 462 Frauen gewesen. Und das sind mit 37%, kann man sich merken, also mehr als ein Drittel Frauen, also Studentinnen. Wenn man dann aber schaut auf die Zahl der 182 Abschlüsse, die in dieser Bauhauszeit absolviert wurden, dann sind es mit 38 Frauen nur noch ein Fünftel der Frauen, die also länger dort studiert haben und dann auch einen Abschluss erwerben konnten. Das vielleicht nochmal so zur Einordnung, über welche Größenordnung wir hier sprechen. Und was eben die Frauenbeteiligung im Studium angeht, bekanntermaßen gab es ja aber einmal nicht nur die Zugangshürde sozusagen als Frau dann studieren zu dürfen, sondern vor allen Dingen dann auch die ja, würde heute sagen, die Studienlenkung in bestimmte inhaltliche oder Richtungen, was Fächer angeht oder die Werkstattausbildung. Vielleicht können Sie dazu nochmal.
Ja, die Zahlen sind sehr interessant, die Sie genannt haben. Und bei meiner Beschäftigung mit der großen Zahl der Studentinnen des Bauhauses ist mir also Folgendes aufgefallen, dass also es, und das kann man auch, wenn man es, die Führung im Bauhausmuseum macht, das nur mal ein bisschen neugierig machen, wenn man sich mit dem Vorkurs beschäftigt, auch sehen, dass also viele diesen Vorkurs, der ja was ganz Innovatives gewesen ist, ne, weil man da ja nicht wie an einer traditionellen Kunsthochschule eben dieses Kopieren gemacht hat und Zeichnen nur gelernt hat, in Anführungszeichen, sondern dass man da mit Materialien vielfältig gearbeitet hat und so. Das war was ganz Neues zu der damaligen Zeit und das haben viele genutzt. Also sind viele junge Frauen auch wirklich nur wegen diesem Vorkurs ans Bauhaus gekommen und sind dann hinterher wieder gegangen. Also das war sozusagen wie so ein Durchlauferhitzer, ne? Also das haben die genutzt und es gab auch welche, die sind dann später nochmal gekommen, wieder zurückgekommen und sind zum Beispiel in der Webereiwerkstatt gewesen und haben dann auch diese neuen Techniken, die da entwickelt haben, aufgegriffen oder davon profitieren wollen, ne? Und sind dann hinterher aber auch wieder ihren eigenen Weg gegangen, ohne einen Abschluss zu machen. Also das geht in diese Richtung, warum so wenige einen Abschluss gemacht haben. Das war vielleicht auch nicht für alle so leicht möglich, das zu tun. Ist ja auch immer eine finanzielle Frage. Es muss alles finanziert werden, ne? Ja, natürlich die Lenkung, die Sie angesprochen haben, das ist ein Thema, ja, weil man wollte eben die Frauen auch nicht in der Mehrheit in den Werkstätten, in den unterschiedlichen Werkstätten haben und hat die deswegen schon ganz gerne eben in dieses traditionell angestammte, sag ich jetzt mal, in Richtung Kunsthandwerk, Weberei gelenkt. Ja, die ließen sich da sicherlich auch gut lenken. Ja, das ist die andere Seite, ja, dass die Frauen das dann auch gerne gemacht haben oder aufgegriffen haben. Schwieriger war es dann für diejenigen, die was anderes wollten tatsächlich, ne? Also die sich dann da durchzusetzen, das war sicherlich sehr schwer. Und da hätte es eher Ermutigung gebraucht, die dann wahrscheinlich nicht da war. So würde ich das sehen, ja. Wir sind ja jetzt hier im Bauhausmuseum in Dessau und schauen uns die Sammlung an. Und mit dem besonderen Blick eben auf die Frauen der Bauhausschule. Und da ist das Bauhausmuseum im Prinzip auch schon ganz gut aufgestellt, denn die vielen schon berühmteren Frauen, die in Dessau tätig waren, wie beispielsweise Marianne Brandt oder auch Gunther Stölzel, sind hier nicht zu übersehen. Marianne Brandt ist ja die große Ausnahmeerscheinung am Bauhaus gewesen, weil sie ja als einzige Frau in der Metallwerkstatt in einer völlig männerdominierten Umgebung gearbeitet hat, dort reingekommen ist, sich dort auch Akzeptanz verschafft hat, sehr gut präsentiert in der Sammlung der Stiftung Bauhaus in Dessau im Museum. Das ist eben schon auch hier was Besonderes, weil bei Marianne Brandt, das wissen viele eben nicht, war auch zeitweise sogar Leiterin der Metallwerkstatt, hat den Laszlo Moholy-Nagy, der ja der Leiter gewesen ist, vertreten und hat also in dieser Zeit ihrer Tätigkeit auch Verhandlungen mit der Industrie geführt. Sie hat ja sehr viele Lampen auch entwickelt, zusammen mit Kollegen, aber auch alleine und hat da Verträge geschlossen. Also sie war diejenige, die da die Verantwortung hatte in dem Zeitraum. Also bei Gunther Stölzel weiß man das, dass das über einen längeren Zeitraum die Webereiwerkstatt, die sogenannte Frauenklasse, geleitet hat. Bei Marianne Brandt ist das nicht so bekannt.
Mehr verraten wir an der Stelle nicht. Gut, dann gehen wir mal weiter. Sie haben ja noch andere spannende Sachen versprochen, aber ja, eben wie gesagt, nur so zum Reinhören, zum neugierig machen, so als Hörschmankerl.
Also da sage ich jetzt mal gerade was zu dem Schreibtisch hier, ja, weil der ist nämlich von einer Tischlerin in der Ausbauwerkstatt gemacht worden, Vera Meyer-Waldeck. Also die wäre auch in der Führung, würde die auch vorgestellt werden, denn das war eine der wenigen Frauen, die nachher das Architekturdiplom dann gemacht haben. Also der Weg war von den Schülerinnen über die Ausbauwerkstatt und dann in den Jahren unter Mies van der Rohe gab es nachher die Möglichkeit auch tatsächlich Architektur ein Diplom zu erwerben und sie ist die erste eigentlich gewesen, die das geschafft hat. Ja, das kann man aber diesem Schreibtisch hier überhaupt nicht entnehmen, der in der Sammlung hier präsentiert wird. Da steht eben nur Vera Meyer-Waldeck dran und dass sie dafür verantwortlich ist, ja. Und das ist für die Schule des Gewerkschaftsbundes in Bernau gemacht worden. Da hat sie auch mitgearbeitet an dem Projekt. Und sie ist später in der Bundesrepublik Deutschland auch als Architektin nach dem Zweiten Weltkrieg in Bonn tätig gewesen. Also sie hat richtig Karriere dann gemacht, ne? Und hat sich dann in der Zeit übrigens auch für Frauen eingesetzt, weil eben in der Sparte der Architekten haben es die Frauen eben sehr schwer gehabt, auch in der Nachkriegszeit.
Wir haben in, wenn ich mich richtig erinnere, Aachen ist die Geburtsstadt von der Emilie Winkelmann, der ersten deutschen Architektin, die sich selbstständig gemacht hat mit einem eigenen Büro. Ihr ist wiederum ein Frauenort in Brandenburg gewidmet, nämlich in Potsdam, da wo sie dann gewirkt hat. So greift eins ins andere. Wie waren denn eigentlich die Lebensbedingungen, also Arbeitsbedingungen oder Studienbedingungen für Frauen eben gerade hier am Bauhaus Dessau? Also diese Studentinnen, wie haben die hier zum Beispiel gelebt? Wie, und wenn sie eben zum Beispiel auch im Falle dann, dass sie Mutter geworden sind, das war ja jetzt auch nicht. Also wir hatten zwar damals schon Kitas hier im Bereich, aber... Oder Kindergärten?
Ja, also das war sicherlich schwierig, wenn die Frauen dann ein Kind bekommen haben. Ja, das weiß man ja auch von dieser Alma Buscher-Siedloff, die da dieses berühmte Spielzeug entwickelt hat, ja, dass sie ja eigentlich damit dann auch nicht wirklich ernst genommen worden ist, was sie da gemacht hat. Ne? Sobald dann die Frau in diese Mutterrolle reinkam, hat man das kritisch gesehen, ja, dass sie auch noch weiter berufstätig war. Also ich denke, das ist wahrscheinlich auch mit einem Aspekt bei Gunther Stölzel gewesen. Ne? Sie war ja die Leiterin da der Webereiwerkstatt. Und praktisch war es aber auch so, dass sie zum Teil auch als Paare in dem Studentenwohnheim gewohnt haben, mit oder ohne Kinder schon. Ja, man weiß zum Beispiel auch von der, und das leitet vielleicht auch so ein bisschen über zu der Geschichte Familie Feininger, ne? Die ja dann in den Meisterhäusern sehr schön aufgearbeitet worden ist, auch in der letzten Zeit, dass die Julia Feininger, die ja nun Künstlerin gewesen ist, die Frau von dem Meister Lionel Feininger, dass die zum Beispiel am Bauhaus das sehr genossen hat, dass sie da in der Mensa mit ihren Kindern essen konnte. Ja? Also dass sie diese alltäglichen Geschichten, die ja Arbeitskraft binden oder Energie binden, dass sie da davon profitieren konnte. Ne? Also sie hat dann da auch Kurse machen können. Ne? Also sie konnte ihre Kreativität in gewisser Weise schon noch ein Stück weit weiterleben.
Auch in Dessau in der Anfangszeit war sie auch noch als Studentin hier und hat das eben auch genutzt. Also so sind ja auch die Jungs sozusagen ganz früh in die Bauhausfamilie integriert worden und dann auch einer der jüngsten Studenten ja geworden, weil sie das eben gar nicht anders kannten, als dass sie eben hier auch regelmäßig zum Essen und zu anderen Veranstaltungen hier gewesen sind.
Das ist etwas, was ich auch immer wieder finde, wenn eben Künstlerinnen, Frauen, die kreativ sind, arbeiten wollen, dann brauchen sie einfach auch eine Entlastung im privaten Bereich, die häufig sehr schwierig ist, gerade bei der Selbstständigkeit, ne? Und bei den Arbeitszeiten, die im kreativen Bereich erforderlich sind, ne? Und wenn dann sowas ein Angebot ist, wie ich kann in der Mensa essen, ich kann davon profitieren, ich mache irgendwelche Kurse mit, dann, die mich dann noch weiterbringen, ne? Wo ich auch Kontakte pflegen kann, dann mache ich das natürlich auch. Ja? Also das war am Bauhaus scheinbar dann doch recht unkompliziert. Ne? Das ist ja ein positiver Aspekt auf jeden Fall. Ne?
Zumindest für die Meistergattin in dem Falle. Es wäre zu überlegen oder nachzuforschen, wie viele andere das vielleicht auch haben nutzen können, ob es eine Möglichkeit war, ob das Bauhaus tatsächlich dann so modern war, auch in diesen gesellschaftlichen Umbrüchen, in diesen Wandlungen. Wir haben auch noch ein paar Splitter eingefangen, als wir gemeinsam durch diese großen Ausstellungsraum gegangen sind. Die werden jetzt nochmal zu hören sein.
Versuchsstätte Bauhaus, genau. Es geht ja um die Bauhausschule im Grunde genommen hier. Deswegen haben wir ja hier auch in dem Hauptraum diese großen Tische, wo immer ein Lehrer und ein Schüler oder eine Schülerin. Und in dem Fall haben wir ja sogar einmal die Lehrerin Gunther Stölzel, die aber hier zusammen mit Paul Klee erscheint oder eben auch Grete Reichert, die ja Schülerin von Kandinsky gewesen ist. Ne? Also so diese Versuchsstätte versucht eben, die Schule stärker in den Vordergrund zu heben. Und um zu Marianne Brandt zurückzukommen, da ist László Moholy-Nagy tatsächlich sehr wichtig gewesen. Die haben ja auch eine langjährige Freundschaft behalten, ne? Und der hat sie ja praktisch gefördert, indem er erkannt hat, dass sie ein besonderes Talent eben hat, um in der Metallwerkstatt zu arbeiten, ne? Sie war ja, und das finde ich an ihr auch gerade sehr interessant, schon ausgebildete Künstlerin. Der hatte ja schon ein Kunststudium hinter sich und hat, und das ist auch etwas, was charakteristisch ist für Studentinnen, die ans Bauhaus kamen, die hat in Weimar diese erste Leistungsschau gesehen, die erste Bauhausausstellung. Und das hat die so fasziniert, dass sie gesagt hat, das ist was Neues, ich will an diese Schule gehen, und hat also ihr anderes Werk über den Haufen geworfen und hat was ganz Neues angefangen. Also es zeigt auch diese, ja, Persönlichkeit einfach auch von dieser Künstlerin, ja, die dann gesagt hat, ich gehe jetzt nochmal in die Bauhausschule und fange was ganz Neues an.
Deswegen, also als Sie vorhin nämlich sagten, junge, so und so viele junge Frauen nach Weimar und so weiter gekommen sind, es sind ja tatsächlich auch schon Künstlerinnen gewesen, die schon wesentlich weiter in ihrem Lebensprozess gewesen sind, ja, und dann teilgenommen haben. Und das ist ja sowieso auch nochmal die Sache zu schauen, die Frauen, die dann am Bauhaus waren, wie war die Zeit zuvor, wo kamen sie eigentlich her, und aber auch die für die Zeit danach. Aber das sind alles Themen, die sollen heute hier nicht oder können heute gar nicht auch schon aus Zeitgründen die Rolle spielen, obwohl es alles total spannend ist. Und da gibt es ja mittlerweile auch schon sehr, sehr viele Publikationen oder mehr als wir, die zum Beispiel noch vor im Jahre 2000, als wir den Frauenort in Dessau am Bauhaus eingeweiht haben, vorliegen hatten.
Ja, das stimmt. Da ist sehr viel gemacht worden. Also gerade zu den einzelnen Künstlerinnenbiografien ist sehr viel geforscht worden. Und darauf kann man jetzt zurückgreifen.
Umso schöner, dass es dann eben auch thematische Sonderangebote gibt, dass man sagen kann, ich nutze die Vielfalt, die hier ausgestellt ist an Objekten, an interessanten Informationen, aber ich bündle die mal thematisch und sage, heute sind mal die Frauen. Ladies first. Wir hatten von Marianne Brandt, dass von ihr einige Exponate hier, ja, hier zu sehen sind. Sie war auch unter anderem vertreten in einer Ausstellung 1930, zum Beispiel im Kaufhaus Wertheim in Berlin. Also 2 Monate lang wurde dort die Ausstellung Die gestaltende Frau gezeigt. Warum ich daraufhin anspiele und auch auf noch eine weitere Ausstellung hinweisen möchte, ist eben der Fakt, dass Frauen sich auch gegenseitig unterstützt haben. Diese Ausstellung im Kaufhaus Wertheim zum Beispiel kam zustande auf Initiative des Deutschen Staatsbürgerinnenverbandes und hat sozusagen Frauen und Künstlerinnen eben als Künstlerin an sich dargestellt. Nicht, weil sie Frauen waren, sondern Künstlerin an sich gezeigt, und hat eben doch ein doch recht positives Echo auch bekommen in der Öffentlichkeit. Und dieses Zeigen in der Öffentlichkeit war auch einer weiteren Frau ganz wichtig, nämlich der Doktorin Dürnemann. ...1930 die Direktorin des Städtischen Museums in Jena geworden und damit wohl, wenn nicht die erste, aber einer der ersten Frauen, die solche Positionen in Museen bekleiden durften. Und die hat sie aber auch sofort genutzt und hat das Programm ausgerichtet und hat allerdings nicht im selben Jahr, 1932, dann auch eine Ausstellung mit einem ähnlichen Titel und einer ähnlichen Schlagrichtung kuratiert und in die Öffentlichkeit gebracht, nämlich es nannte sich dann gestaltende Arbeit der Frau. Und da hat sie wirklich alle Gebiete, in denen sich Frauen künstlerisch betätigt haben, gezeigt und hat eben grundsätzlich nur künstlerische Spitzenleistungen ausgestellt. Das finde ich wiederum ja auch eine Parallele in die Gegenwart, dass Frauen sich sozusagen untereinander coachen bzw. befördern, kuratieren, ja, sich in die öffentliche Wahrnehmung bringen, sich da unterstützen. Das ist, glaube ich, bis heute ein Thema.
Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Dass das öffentlich wird, ne? Und so etwas kann eine Einzelne nie erreichen. Das geht gar nicht. Also das müssen wirklich, müssen viele zusammenwirken, ne? Und ich glaube auch, dass es für die Frauen sehr wichtig ist, dass sie sich gegenseitig fördern und unterstützen.
Ja, jetzt haben wir ganz, ganz viel beleuchtet. Wie gesagt, dieser Podcast sollte ja nicht die Geschichte an sich erzählen, sondern sollte neugierig darauf machen, wo hier in Dessau nicht nur, aber natürlich ganz besonders auch im Rahmen der Jubiläumsangebote zu 100 Jahre Bauhaus in Dessau. An die Substanz heißt ja der große Rahmen, das große Motto für dieses Jubiläum, wo man hier in Dessau gezielt auf Spurensuche nach den Frauen am Bauhaus gehen kann. Da haben wir darauf hingewiesen, dass es einmal möglich eben über eine Gruppenführung im Bauhausmuseum in Dessau oder aber eben dann eine separate Führung, an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, eine separate Führung, sich die Meisterhäuser unter dem Sinne der Paarbeziehungen, die dort existiert haben, nochmal zu besuchen und sich das zu verdeutlichen. Und eine dritte Variante ist auch seit kurzer Zeit auch möglich, wenn Sie sozusagen in den Gebäuden unterwegs gewesen sind und dann noch Lust haben auf ein paar Schritte an der frischen Luft, gibt es eben auch die Möglichkeit, eine einstündige Tour, die Frauen des Bauhauses durch die Stadt zu unternehmen. Das kann man dann wiederum über die Touristinformationen sich da informieren, wo, wie, was das möglich ist. Frau Dr. Kaiser, ich würde sagen, wir haben mit unserem Gespräch, aber Sie vor allen Dingen mit der Konzeption und auch dem Leitfaden und den Leitfäden, die Sie daraus hin entwickelt haben, damit Sie hier in den musealen Einrichtungen eben auch viel mehr Menschen erreichen können, als Sie das selber meinetwegen mit einer einzelnen Führung machen können, doch den Beweis angetreten, dass das, was wir auf unserer Frauenortetafel am historischen Bauhausgebäude im Umfeld dort notiert haben. Auf unserer Frauenordertafel ist zu lesen, Zitat, die Frauen haben die Entwicklung vom kunstgewerblichen Frauenstudium zur technisch und auch gestalterisch hochkarätigen Ausbildung mitgestaltet, die wiederum maßgeblich zur Professionalisierung von Frauen in Kunst, Design und Architektur beitrug.
Ich finde, das ist sehr charakteristisch gerade und das ist vielleicht mal ein schöner Schlusspunkt auch für die Dessauer Zeit, weil da kann man dann tatsächlich auf diese Webereiwerkstatt, die sogenannte Frauenklasse nochmal verweisen. Und das wendet das sozusagen ins Positive, ja. Also das war ja auch immer das Problem für das Bauhaus, wollte sich ja vom Kunstgewerbe abgrenzen, ne? Und Kunstgewerbe ist dann eben auch der Bereich gewesen, in den Frauen ja auch zuerst an Hochschulen rein durften, ne? Viele haben ja auch erst an der Kunstgewerbeschule studiert und sind dann ans Bauhaus gekommen. Das sieht man auch in vielen Biografien. Und die haben tatsächlich in dieser Webereiklasse das geschafft, das wirklich zum modernen Design eigentlich zu entwickeln. Na, die haben an dieser handwerklichen Tradition für die Gestaltung festgehalten und gesagt, das lässt sich nur aus dem Handwerk entwickeln und haben aber dann an den modernen Webstühlen das umgesetzt. Und das ist wirklich viel zu vereinfachend, wenn man sagt, das war die Frauenklasse in Anführungszeichen, ja. Oder man sagt einfach, das waren echt klasse Frauen, ne, die das gemacht haben, wenn man jetzt das mal so ein bisschen politisch wendet, ja. Die das vollbracht haben, ne? Und die haben sich dann eben da auch, ja, materiell für um das Bauhaus verdient gemacht, ja, weil die da wirklich viel erwirtschaftet haben auch damit.
Genau, die wirtschaftliche Grundlage dafür, dass das Bauhaus als Schule an sich ja auch existieren kann und auch das Anliegen von Gropius ja zu sagen, also in Richtung Industrie sich auch modern aufzustellen, ist, glaube ich, gerade da in dem Bereich sehr erfolgreich, vielleicht eher stillschweigend, aber erfolgreich. Umgesetzt und hat funktioniert. Wir sind mit unserem Gespräch gestartet, zum Beispiel mit Fragen, wer war hier, was hat welche Frau getan, welche Spuren gibt es? Und da sehe ich definitiv eine große Gemeinsamkeit mit Ihrem Anliegen, Frau Dr. Kaiser, was Sie ja schon erläutert haben und was Sie vor allen Dingen, und das ist eben das, was mir besonders wichtig ist, dass das Menschen auch wissen, dass man dazu eben auch thematische Sonderführungen erleben kann. Frau Dr. Monika Kaiser, ganz, ganz herzlichen Dank. Als Kunsthistorikerin sich für Frauen nicht nur interessieren, sondern eben auch mit Frauengeschichte beschäftigen und die wiederum für breitere Interessengruppen zu erschließen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag und ich bin ganz, ganz froh, dass ich Sie in unserem Frauenorte-Netzwerk dabei habe. Herzlichen Dank.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.